Ja, Jesus, danke, dass du der Höchste über alle, der König über alle Könige, willst der Mittelpunkt sein von unserem Leben. Danke, dürfen wir dich kennen. Danke, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Danke, dass du ein Gott bist, der nach bist. Nicht einer, der uns irgendwie ein Regelwerk hinterlassen hat, der jetzt weggegangen ist und von weit weg mit dem Feldstecher schaut, ob wir alles richtig machen. Sondern du bist ein Gott, der nach ist. Und dafür ehre dich und preise dich. Amen. Amen. Ja, heute mache ich den Abschluss in der Predigtreihe über Sprichwörter und Redewendungen. Nächste Woche wird Dieter Siegenthaler da sein. Und im Oktober starten wir dann mit der neuen Predigtreihe Jesus, Zentrum von unserem Glauben. Also die Gemeindeinfo liegen neu drauf. Oder die sie abonniert haben, ihr habt heute einen Brief bekommen, wo das drin ist. Die Redewendung, die ich für heute ausgewählt habe, passt eigentlich gut zum Abschluss dieser Reihe. Es geht um die Wendung, dass jemand auf Sand baut. Auf Sand bauen ist in unserer Sprache zu einer bekannten Redewendung geworden. Sie bedeutet, dass man auf etwas vertraut, das in keiner Art und Weise vertrauenswürdig ist, das nicht hebt. Oder umgekehrt, wer eben nicht auf Sand baut, das ist einer, der eine gute Grundlage gewählt hat für das, was er macht oder was auch immer. Diese Wendung stammt aus der Bibel und ich möchte sie euch im Zusammenhang vorstellen. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, fordert Jesus seine Jünger und eine grosse Zuhörermenge raus durch seine Bergpredigt. Bergpredigt, das ist wahrscheinlich die bekannteste Predigt. Möglicherweise ist es eine Zusammenstellung aus verschiedenen Reden von Jesus. Aber jedenfalls, die Predigt schließt er mit den folgenden Worten ab, die ich euch gerne vorlesen möchte. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war gross. Wenn wir das so lesen, sehen wir, Jesus fordert mit dem Schlusswort von der ganzen Bergpredigt seine Zuhörer einmal so richtig raus. In der Bergpredigt, wo man eben so befolgen soll, wenn man sein Lebenshaus auf Fels bauen will. Und wenn man es nicht befolgt, auf Sand baut. Da ist so Sachen wie, der seinen Bruder hasst, der ist gleich wie ein Totschläger, wie ein Mörder. Oder wer eine Frau nur anschaut, mit unanständigen Gedanken, der hat mit ihr schon den Hut gebrochen. Oder liebet eure Finden. Und dann steht eben der Abschluss. Der, der meine Worte gehört und sie tut, der ist einer, der auf Fels baut. Und wer es nicht macht, der hat eben auf Sand gebaut. Mir hat das immer wieder gestresst. Wir sagen, das sei ein Evangelium, frohe Botschaft. Für mich war es fast mehr Stressangelium gewesen. Ich habe die Passage oft so verstanden, dass sie mich unter Druck gesetzt hat. Ich dachte, das schaffe ich doch nicht. Ja, wie manchmal habe ich mich geärgert über meine Brüder. Oder wie manchmal habe ich Mühe gehabt, einen, der nicht anständig mit mir war, also finde, jetzt gerade vielleicht nicht im kriegerischen Sinn, den zu lieben. Und jetzt heisst sie, wenn man meine Worte nicht macht, dann hat man auf Sand gebaut. Wenn wir aber ein bisschen genauer heranschauen, erkennen wir, wo Jesus hier genau ansetzt und was gemeint ist mit dem Bauen auf Sand oder auf Fels. Und ich möchte, wenn ich heute euch die Redewendung vorstelle, das eben mit dem Blick tun, was so Jesus gemacht hat, was in die Bergpredigt, im Abschluss der Bergpredigt reingebracht hat. Wenn wir nämlich die Bergpredigt anfangen lesen, ganz am Anfang, dann kommen die sogenannten Seligpreisungen. Eben da, wo der Luther übersetzt, selig sind die, und dann kommt die ganze Aufzählung, wer alles selig ist. Und die modernen Übersetzungen, wir brauchen das Wort selig heute nicht mehr so, die übersetzt zum Beispiel mit glücklich zu preisen ist. Und nachher kommen die Beschreibungen. Eben, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also Menschen, die arm vor Gott sind, das heisst nicht, dass man vor Gott kein Portemonnaie darf haben oder so, sondern dass solche sind, die nicht vor Gott sich brüsten mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern wissen, dass sie Gott brauchen, dass sie vor Gott nichts zu bringen haben, sondern von ihm brauchen. Vergebung und Erlösung. Es geht nachher weiter, und ein bisschen später kommt die Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Also glücklich sind nicht nur die Menschen, die erkennen, dass sie etwas brauchen, die eben geistlich arm sind vor Gott, sondern die, die nachher oder Hunger haben, dass sich das ändert, das Verlangen haben, dass dort dass Gott kommt, dass sie Vergebung und Erlösung bekommen, dass ihre Beziehung mit Gott wieder in die Ordnung kommt. Und die Verheißung dahinter, die werden satt werden. Ihr Wunsch wird erfüllt werden. Das heisst, auf Felsen bauen also die Menschen, die sich nicht auf sich selber, ihre guten Werke, ihre eigene Gerechtigkeit und so weiter stützen, sondern die, die vor Gott kommen und zugeben, dass sie aus sich selber dem heiligen Maßstab von Gott nicht genügen können. Und wenn sie das Verlangen haben, mit Gott in die Ordnung kommen. Eigentlich sind es Menschen, die den Mut haben, ihre Situation vor sich und vor Gott ehrlich anzuschauen. Solche Menschen bauen darum auf Felsen, weil Jesus verspricht, dass er Menschen, die zu ihm kommen, rettet. Er macht ihr Herz rein und dann sind sie vor Gott wahrhaftig gerecht. Weil sie eben nicht auf ihre eigene Gerechtigkeit bauen, sondern auf die vollkommene Gerechtigkeit von Jesus. Jesus verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sagt er im Johannes 6, 37. Demgegenüber waren zum Beispiel zur Zeit von Jesus Pharisäer. Ihnen hat er klaren Wein eingeschenkt. Die waren stolz auf ihre Tradition und Regeln, die sie sich zusammen zurechtgelegt haben. Die haben die Bibel, das Gesetz von Mose, genau studiert und haben sie so in ganz viele Regeln abgebrochen. Und die haben sie dann versucht zu halten. Ich gebe euch ein Beispiel. Sie haben gelesen, das Gebot, ich glaube, das vierte Gebot, wir sollen den Sabbat heiligen. Also wir sollen dann nicht arbeiten, sondern wir sollen Gott ehren und wir sollen zur Ruhe kommen. Dann haben sie sich überlegt, was heisst das? Und dann sind sie zum Schluss gekommen, am Sabbat darf man nicht mehr als 1000 Schritte machen. Also keine Wanderung in den Alpen, das sind mehr als 1000 Schritte. Das reicht gerade irgendwie für den Gottesdienst oder so, der sogenannte Sabbatweg. Das heisst, die haben also gezählt und wenn sie am Abend sie auf 900 kamen, dann waren sie stolz gewesen. Gott hat Freude an mir. Nur 900 Schritte, der Sabbat geheiligt. Und dann haben sie sich gebrüstet. Und so haben sie ganz viele Regeln gehabt und auf die Regeln gebaut und haben das Gefühl gehabt, jetzt können sie mit stolz erhobener Brust von Gott kommen. Sie waren eben nicht geistlich arm gewesen, sondern sie haben sich auf ihre eigene Gerechtigkeit gebaut. Was sie gemacht haben, hat imposant ausgesehen, aber um einen Strich waren sie eigentlich selbstgerecht. Sie haben ihre eigenen Fehler nicht gesehen oder zumindest nicht zugegeben. Und damit hat noch der Hunger nach Gerechtigkeit gefehlt. Man kann ja nicht sagen, ich habe Hunger nach Gerechtigkeit, wenn man sich brüsten mit dem, was man hat. Das waren die Pharisäer damals. Aber bis heute gibt es die Menschen, die für ihre Taten und ihre Moral pochen, oder Gedanken, dass sie Erlösung brauchen, ablehnen. Seht mal, das Schlimmste daran war ein Theologe in Deutschland, der gesagt, also ein Gott, der seinen Sohn muss sterben für mich, auf den verzichte ich. Ich brauche kein solches grausiges Opfer. Das ist vielleicht jemand, der dorthin gehört. Und solche Menschen weist Jesus später in der Predigt auf die wahre Bedeutung des Gesetzes hin. Und dort erklärt er eben, du, wo da willst, gerecht sein mit deinen 900 Schritten am Sabbat, ich sage dir jetzt mal, was das Gesetz wirklich meint. Du erklärt ihm, nicht nur der ist ein Totschläger, der mit dem Wanger, mit dem Messer auf ihn losgeht, sondern schon der, der seinen Bruder hasst. Das fällt im Herzen an. Und nicht nur der ist ein Ehebrecher, der seine Frau zum Haus ausschickt und eine andere holt, sondern der das schon in Gedanken anfängt zu machen. Das fängt im Herz an. Und so weiter. Also die Worte, die für mich Bergpredigt in ein Stressangelium haben, verwandelt, sind gar nicht dazu da, jemanden unter Druck zu setzen, der erkennt hat, dass er geistlich arm ist. Sondern diesen Leuten zu helfen, auf ihre eigene Gerechtigkeit zu bauen, um einen, sie seien dann schon recht, für ihnen mal zu zeigen, wie der Maßstab von Gott wirklich aussieht, wenn man auf seine eigene Gerechtigkeit bauen will. Es geht letztlich darum, eine wichtige Sache klar zu machen. Jeder Mensch braucht einen Erlöser. Und darum schenkt Jesus hier klaren Wein ein. Kein auch nur ein halbwegs ehrlicher Mensch wird von diesen Worten behaupten, dass er in Gottes Augen gerecht dasteht. Es braucht Verblendung, Gleichgültigkeit oder Verstocktheit, wenn jemand sagt, dass er Jesus nicht braucht. Und das macht er hier klar. Und zu unserer Redewendung: auf Sand baut, wer gleichgültig durch sein Leben geht, sich nicht darum kümmert, wie er zu Gott steht und was aus ihm wird werden, oder wer glaubt, dass er mit seinen guten Taten vor einem heiligen, gerechten Gott bestehen kann. Der baut auf Sand. Der, der auf seine eigene Gerechtigkeit auf sich baut. Irgend nämlich wird der Tag kommen, wo er mit dieser brüchigen Selbstgerechtigkeit vor Gott wird stehen. Und obwohl Gott uns liebt, ist Gott doch ein gerechter Richter, der nicht zu fünf Grad sein kann und so. Wir wollen doch keine sättigen Richter. Irgendeiner fährt uns seitlich ins Auto rein, es ist völlig klar, er ist schuld. Und dann kommt der Richter und sagt, ja, aber eigentlich ist er noch ein Liebe, sonst komm, wir lassen doch das sein. Kaufst du dir eine neue Tür oder ein neues Auto? Das ist kein gerechter Richter. Und genau so Gott, obwohl er die Menschen liebt, ist er ein gerechter Richter. Und wenn einer auf seine eigene Gerechtigkeit baut, obwohl Jesus erklärt hat, hey, das fällt dir im Herzen, das schaffst du nicht, wenn du ehrlich bist, dann kann ein Gott nicht anders als verurteilen. Also wir sehen, wenn ein Mensch verurteilt ist, passiert das nicht, weil seine Taten böser sind als die von anderen, sondern weil er auf seine eigene Gerechtigkeit gebaut hat, anstatt auf die Gerechtigkeit von Jesus, die er allen anbietet. Wenn jemand auf seine eigenen Werke, auf seine eigene Gerechtigkeit baut, dann baut er eben auf Sand. Das haltet nicht. Wer aber zu Jesus kommt, von ihm Vergebung und neues Leben empfängt, der ist in Gottes Augen vollkommen gerecht gemacht. Und ein solches Leben steht so sicher wie ein Haus, das auf Fels gebaut ist. Das meint Jesus hier. Das heisst, wir müssen das Evangelium völlig von unserer Leistung trennen, von unserem eigenen Werk trennen. Nicht, dass Leistung oder gute Werke an und für sich schlecht werden, aber sie taugen nicht, für dass wir unser Leben darauf bauen. Es ist toll, wenn ihr Leistung bringt. Ich freue mich auch, wenn ich etwas zustande bringe und es ist endlich fertig. Ich will auch gute Werke tun. Aber das ist kein Fundament, das man das Leben darauf baut. Wenn du es als Fundament brauchst und damit brüsten willst, dann ist es wie auf Sand gebaut. Irgend kommt ein Sturm und dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das wirft aber eine brennende Frage auf. Ja, wenn es nur auf die Gerechtigkeit von Jesus ankommt, wenn es gar nicht darauf abkommt, was ich mache oder nicht mache, spielt es denn überhaupt eine Rolle, wie man lebt? Ich meine, der Gedanke wäre ja nachvollziehbar, wenn es nicht um meine Leistung geht. Und wenn ich zusätzlich ohnehin, wie mir Jesus erklärt hat, nicht vollkommen bin, aus eigener Kraft nicht schaffe, die Maßstäbe von Gott einzuhalten. Und wenn ich auf der anderen Seite das Glück darf erfahren, dass Jesus mir seine Gerechtigkeit einfach schenkt. Und wenn ich die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt habe, muss man sich das so vorstellen, wie wenn Gott mich durch die Jesusbrille anschaut und dann sieht er mich so gerecht, wie Jesus ist. Und wenn ich einen Blödsinn mache, ändert das an der Gerechtigkeit von Jesus überhaupt nichts. Jesus ist genauso gerecht und meine Gerechtigkeit damit auch. Dann könnte man sich fragen, ich kann so böse sein, sündigen, ungerecht sein, und mich dann einfach auf die Gerechtigkeit von Jesus berufen, oder? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt worden ist. Jesus geht hier Bergpredigt darauf ein. Der Paulus geht im Römer 6 genau auf die gleiche Frage ein. Der Johannes im 1. Johannesbrief auch. Es ist also nicht einfach eine dumme Frage, sondern es ist eine relevante Frage. Und die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache. Wer von ganzem Herzen Gebot von Gott bricht, wer darauf steht, wirklich böse zu tun. In keiner Weise will Jesus nachfolgen. Der beweist damit nur eins. Er ist überhaupt gar nicht bei Christus. Oder positiv formuliert, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wenn er Vergebung von der Sünde erfährt und Jesus in sein Leben aufnimmt, dann wird er durch den Heiligen Geist innerlich neu geboren. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, sagt der Paulus. Er kommt in die Familie Gottes hinein. Ja, der Paulus sagt sogar, sein Leib wird zu einem Tempel vom Heiligen Geist. Und ein solcher Mensch will gar nicht wirklich ohne Jesus leben. Er will gar nicht von Herzen Böses tun und gegen Gott und seine Pläne und Maßstäbe arbeiten. Er ist erneuert. Ja, manchmal macht er noch Fehler. Wir alle wissen es aus unserem eigenen Leben. Manchmal lässt er sich auf Versuchung ein und lässt sich reinleimen, obwohl er haargenau wüsste, dass es nicht der gute Weg ist. Manchmal bringt sein alter Charakter oder Prägung durch Kultur und Umgebung nicht dazu, Sachen zu tun, die schlecht oder sogar schlimm sind. Und das manchmal kommt leider häufiger vor, als es uns lieb ist. Aber das ist nicht der tiefe Wunsch von diesem Menschen. Das ist nicht der tiefe Wunsch von seinem Herz. Der Paulus sagt im Römer 7, Vers 19, über das Spannungsfeld, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und er verzweifelt fast. Müsst ihr mal das Kapitel 7 lesen, die zweite Hälfte, etwas ab, glaube ich, ab Vers 14 oder 15. Dort erklärt er das. Ich kenne das Gesetz und dann will ich es tun. Ich mache das genaue Gegenteil. Es ist zum Verzweifeln, ich will ja gar nicht und so weiter. Und das ist genau das Spannungsfeld, wo wir dürfen auf der einen Seite die Freude haben, wir haben die Gerechtigkeit von Jesus. Auch wenn es uns geht wie in Paulus, dass wir versagen, dürfen wir sagen, und ich bin trotzdem gerecht. Aber tief in unserem Wunsch bleibt tief in unserem Herz bleibt der Wunsch, der Paulus so sagt, eigentlich wollte ich das Gute tun. Das Streben nach Jesus bleibt in uns. Und das Spannungsfeld hängt damit zusammen, dass wir zwar innerlich neu sind, aber unsere alte Natur hängt uns noch an. Der Luther tut das nach dem Wort von Paulus ganz einfach übersetzen. Es ist der Kampf zwischen Fleisch, das ist die alte Natur, und Geist, das ist die neue Natur. Und seit solange wir in diesem Leben leben, ist der Kampf da. Das heisst, der Christ hat manchmal mehr Kämpfe als der nicht glaubt. Der nicht mit Christus unterwegs ist. Für den stimmt seine Welt. Er macht Böses und in seinem Herzen ist das eigentlich auch angelegt. Aber der Christ, der innerlich neu geboren ist, will gar nicht mehr tun. Gleich hat ein Spannungsfeld, wo hier der Paulus daran fast verzweifelt. Im Christ lebt der Wunsch, Gott zu gefallen, in seinem Glauben wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht spüren wir diesen Wunsch nicht immer gleich stark. Also wenn ich taub bin, dann spüre ich diesen Wunsch manchmal gar nicht. Dann spüre ich ganz manchen anderen Wunsch. Wir drücken auch nicht immer auf die gleiche Art und Weise aus. Aber ein Mensch, der erfahren hat, was Gott ihm geschenkt hat und wirklich innerlich neu geboren ist, der will auch in diesem neuen Leben leben. Ich möchte es mit einem Bild zeigen. Stellt euch vor, ein Bauernhof, und irgendwo ist der Boden nicht mehr so gut, da so auf dem Platz. Und dort ist so ein Loch, und dort ist Schlamm, und Dreck, und Schmutz, und noch ein bisschen Pschütti oder Mist drinnen. Und jetzt ist dort ein Schäfli, der über den Hof läuft, und irgendeiner stolpert und in die Klunken hineingeht, und ist ganz dreckig. Was macht das Schäfli? Es kumpelt auf, so schnell wie möglich raus. Und jetzt so eine Säule auf dem Bauernhof, das hat man frisch gewaschen und so weiter. Das ist jetzt wieder sauber und es läuft da drauf. Und das geht nicht um Klunken herum, sondern direkt rein und wälzt sich im Dreck. Warum ist es so? Ganz einfach, weil ein Schaf ist, will es nicht. Und weil ein Sau ist, gehört sie dorthin. Beide wären durch den Schlamm dreckig. Aber beim Säuli gehört es dazu, quasi wie zur Identität. Und beim Schaf ist es fremd. Und genau das will die Bibel ausdrücken. Jesus sagt das in der Bergpredigt nicht ganz mit meinem Bild, sondern er braucht ein bisschen andere Bilder. Und das möchte ich euch lesen. Matthäus 7, 15 bis 23. Das ist gerade der Abschnitt, bevor er nachher eben über den Sand, über den Fels redet. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Also Schafskleid, Wolf. Und dann das nächste Bild. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Also hier braucht Jesus das Bild, ein guter Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Es liegt im Wesen. Es kann vielleicht einmal sein, dass ein guter Baum keine Frucht bringt. Wenn nämlich zum Beispiel im Mai, wenn die Blüte da ist, noch einmal ein richtiger Frost kommt, dann gibt es halt keine Frucht. Das heisst nicht, dass der Baum schlecht ist, sondern es heisst einfach, dass es dann gerade keine Frucht gibt. Und so gibt es auch im Leben von einem Menschen, der mit Christus unterwegs ist, manchmal Zeiten, wo das vielleicht mit der Frucht ein bisschen schwierig ist. Aber weil es in seinem Wesen ist, dass er mit Christus lebt, wird er früher oder später Frucht bringen. Und wenn die Frucht schlecht ist, wenn der Baum schlecht ist, wird das auch entsprechend sichtbar werden. Und so kommen wir wieder zu unserer Redewendung. Auf Sand baut der Mensch, der nicht das neue Leben aus Jesus hat. Egal wie fest er sich anstrengt. Ich meine, ein fauler Baum, der kann sich anstrengen, wie er will, der wird immer schlechte Frucht bringen. Eine Säule landet immer wieder im Schlammloch. Das liegt im Wesen drin. Umgekehrt baut der auf einen Fels, der in Christus neu gemacht worden ist. Er ist ein guter Baum, der früher oder später Frucht bringt, der gut ist. Er ist wie ein Schaf, er mag unachtsam sein und ins Loch fallen, aber die Sehnsucht der Einzige bleibt. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen theoretisch, aber wir beobachten das genau an Menschen. Und du mal darauf achten, du wirst sehen, dass es wahr ist. Das ist zum Beispiel ein Mensch, in der Gemeinde oder so, da ist enttäuscht worden. Vielleicht sogar enttäuscht in der Gemeinde oder vor der Gemeinde. Vielleicht ist er enttäuscht worden, weil er ein bisschen empfindlich ist und alles ein bisschen auf sich interpretiert hat. Oder vielleicht war es ein Missverständnis gewesen. Und manchmal war es so ein grosses Unrecht gewesen. Manchmal, so schwer es mir gefällt zu sagen, kann einem Menschen in einer Gemeinde oder in einer christlichen Gemeinschaft ein Unrecht geschehen. Und der Mensch geht auf Distanz, sowohl zu den Menschen als zu der Gemeinde und irgendwie auch zu Jesus. Aber er wird in seinem Herz spüren, dass er am falschen Ort ist. Es wird ihn immer wieder zurück zur Gemeinschaft mit Christus und letztlich auch mit anderen Menschen, die mit Christus unterwegs sind, herziehen. Wenn er sich nicht bewusst und willentlich über lange Zeit von Gott lossagt, kommt er einfach nicht von Jesus los. Das neue Leben in ihm wird bleiben. Er bleibt ein guter Baum, auch wenn die Situation die Frucht momentan behindert. Eben, wenn vielleicht das kalte Wetter im Mai die Frucht von einem ganzen Jahr verdorben hat. Er bleibt ein Schaf, auch wenn der Dreck an seinem Körper etwas anderes scheint auszusagen, um im Bild zu bleiben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die kommen vielleicht mit fliegenden Fahnen in die Gemeinde oder unter Christen, sie sind begeistert, machen mit, sie bringen sich ein, sie gehen ein Stück Weg mit uns. Und irgendwann passiert etwas, sei es eine persönliche Herausforderung in ihrem Leben, ein Missverständnis, eine Meinungsverschiedenheit oder was auch immer. Und plötzlich sind sie weg. Oder noch schlimmer, sie fangen Unruhe stiften, sie fangen Beziehungen zu zerstören und so weiter. Solche Beispiele kann man erleben. Solche Beispiele kann man beobachten. Ich möchte euch einfach von etwas warnen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu urteilen, ob jemand jetzt als guter Baum durch eine schwierige Zeit geht oder ob er gar nie dazugehört hat. Da würde ich euch warnen, davon aufzupassen. Es gibt Menschen, die ich kenne, die früher sind, wie im Glauben dabei waren und sind ganz auf Distanz gegangen. Und ich tue kein Urteil über diese Fälle. Wie stehen jetzt die? Sind sie gar nie wirklich bei Christus gesehen oder sie sind in einer schwierigen Zeit oder was ist immer los. Wisst ihr, es ist darum auch nicht wichtig. Ich kann ja für die Menschen beten, entweder dass sie als Christen wieder zurückkommen oder dass sie als Menschen, die Christus noch nie wirklich begegnet sind, eben jetzt noch begegnen. Es spielt in dem Sinn keine Rolle. Wir sollen sie sowieso lieben. Wir sollen ihnen sowieso dienen und für sie da sein. Aber was uns selber angeht, dort wollen wir klare Sachen machen. Was uns selber angeht, dort wollen wir sicherstellen, dass unser Leben nicht auf Sand, sondern auf Fels gebaut ist. Dass wir ein Schaf und nicht eine Säule sind. Also Entschuldigung, das Schimpfwort. Und dass wir ein guter Baum sind, der gute Frucht bringen und nicht ein schlechter Baum. Und die Bergpredigt macht uns klar, um was es geht. Letztlich baut immer der auf Sand, der für sein Leben ein anderes Fundament wählt als Jesus Christus. Paulus sagt es im 1. Korinther 3,11, das ist der Vers, den ich am Anfang vom Gottesdienst gelesen habe. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Genau das meint Jesus, wenn er sagt, wir sollen auf Felsen bauen und nicht auf Sand bauen. Nur in ihm gibt wahres Leben, Erfüllung. Nur in ihm leben wir wirklich. Er allein schenkt uns Gerechtigkeit und ewiges Leben. Nur in ihm können wir Frucht bringen, alles andere taugt nicht für gute Frucht. Wenn wir aber das Fundament gelegt haben, dann dürfen wir mutig, voll Begeisterung darauf bauen. Dann dürfen wir mit den Träumen von unserem Herz vorwärts gehen. Wer ein Haus baut und weiss, das Fundament, das ich gebaut habe, das wird haben, dann kann er mutig darauf bauen. Ich staune immer wieder an Hochhäuser. Wie ist es möglich, dass ein Haus, das heutzutage bauen sie einen halben Kilometer hoch, die höchsten Häuser die sind, glaube ich, über 500 Meter. Was muss das für ein Fundament haben? Aber offenbar geht es. Wir haben auch in Paris, gibt es den Tour de Montparnasse, das ist so ein grosser Turm, der ist nicht ganz 500 Meter, aber hoch genug für mich, wo ich ein bisschen Höhenangst habe. Und da haben sie eine ganze Anzahl lange Pfeil, ich glaube 70 Meter lange Pfeil, ganze Anzahl in den Boden gerammt, weil sie wirklich wollen wissen, das Fundament, das muss tragen. Und wenn man das Fundament mal hat, dann darf man mutig bauen. Und das möchte ich euch ermutigen, wenn ihr das Fundament habt. Baut mutig, baut mit Zuversicht. Christus ist das Fundament, das man darauf bauen kann. Du musst nicht auf deine Schwachheit schauen, sondern schau auf dein Fundament. Es hebt. Du darfst grossen Glauben haben. Du darfst mit Zuversicht vorwärts gehen. Du darfst Grosses erwarten. Ja, Gott hat uns ja sogar berufen, mit ihm zusammen Geschichte zu machen. Er hat uns einbezogen in seinen Heilsplan, wo er die ganze Welt wird leiten und die ganze Weltgeschichte zu seinem Ziel wird bringen. Und er darf uns mit hineinnehmen, weil er weiss, die haben das Fundament, das wird verheben. Auf das Fundament, das gelegt ist, kann man weiterbauen. Wer ein starkes Fundament hat und mutig baut, wird vielleicht trotzdem noch in Herausforderungen kommen. Das geht es gar nicht. Für das hat man eben ein gutes Fundament, dass man eben mit Herausforderungen umgehen kann. Jesus sagt in diesem Bild, es wird bei beiden stürmen, bei dem, der auf Sand gebaut hat und bei dem, der auf Fels gebaut hat. Aber bei dem, der auf Fels gebaut hat, wird es haben. Und ich lade euch ein, euer Leben in Zeit und Ewigkeit konsequent und voll Glauben auf das Fundament aufzubauen. Bau nicht auf Sand, sondern bau auf Felsen. Und der Felsen ist Jesus Christus. Amen.